Ja, wir wollen wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavaleso Atra Gacchanto Devata Sadhammang Munirajasa Sunanto Sagamokkhadang Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ne, ist leider ein bisschen klein ausgedruckt. Ja, wir wollen das nochmal ein bisschen einsortieren, was wir gerade besprechen und wo wir uns gerade befinden. Wir hatten ja davon gesprochen, dass wir, wenn wir eine Reise antreten, wissen müssen, wo wir uns befinden. Ja. Und wenn wir den achtfachen Pfad beschreiten wollen, müssen wir auch wissen, wo wir uns befinden. Und da ist das erste Pfadglied vom achtfachen Pfad, ist eben, rechtes Verstehen, rechtes Erkennen. Und wenn dieses Erkennen, dieses Verstehen nicht da ist, dann ist es schwierig, die Reise auch zu machen. Und beim rechten Verstehen und rechten Erkennen geht es immer darum, die vier edlen Wahrheiten zu hören, für sich zu erwägen, zu ergründen und dann zu verstehen und dann letztendlich irgendwann dann auch umzusetzen. Ja. Und bei den vier edlen Wahrheiten ist die erste der vier edlen Wahrheiten ist die Wahrheit von Dukkha. Und ja, wenn es auch manchmal ein bisschen schwer ist, über Dukkha zu sprechen und sich für Dukkha zu öffnen und ja, Dukkha kennenzulernen, ist es doch unausweichlich, wenn wir das nicht verstehen. Wenn wir Dukkha nicht verstehen, ich möchte fast sagen, gibt es auch keinen Pfad. Ja. Und darum werden wir heute auch nochmal über Dukkha sprechen. Wir hatten ja gestern angefangen, darüber zu sprechen und haben dann auch diese Verbindung hergestellt bei uns im kreativen, in der kreativen Gruppe. Ich finde es total schön, dass wir da diese Möglichkeiten auf verschiedenen Ebenen haben, uns mit gewissen Themen zu beschäftigen. Und wir haben gestern, und die andere Gruppe wird das auch noch erleben, wir haben gestern Tonarbeiten gemacht und haben versucht, Dukkha auch auszudrücken oder darzustellen. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen, weil es mir heute nochmal gekommen ist, dass das eben eine ganz wertvolle Tätigkeit auch sein kann, eine sehr heilsame Tätigkeit auch sein kann. Ja, wir haben gestern die Erklärungen vom Buddha zu Dukkha gehört und ich denke, einiges haben wir wahrscheinlich relativ einfach verstanden, dass Alter, Krankheit, Tod Dukkha ist. Ja, das ich glaube, da braucht man nicht groß drüber diskutieren, das ist klar. Dann von Lieben getrennt sein ist auch klar, dass das Leid ist. Mit unliebem Zusammensein ist auch klar, dass das Leid ist. Und dann sagt der Buddha kurzum, die fünf Gruppen des Anhaftens sind Leiden. Dieses Ich-Gebäude, das wir immer wieder schaffen, dieses Ich-System, dieses Mein, Mir und Mich-Machen, diese Ich-Bezogenheit, die, wenn wir mal genauer hinschauen, mehr oder weniger ständig stattfindet. Eine der großen Ich-Fabrikanten, könnte man ganz gut sagen, ist unser Denken. Ja, wir kennen alle den Ausspruch, ich denke, also bin ich. Ein ganz wichtiger Ausspruch, ganz wichtige Erkenntnis, ganz wichtige Erkundung auch. Stimmt es tatsächlich? Und das ist für viele der Hauptgrund, warum sie sich so schwer tun, in der Meditation einmal das Denken loszulassen. Es bedeutet nämlich, einen ersten Schritt zu machen, von unserer Ich-Bezogenheit loszulassen, von unserem Ich-Gebäude loszulassen. Das Denken ist eine Anhaftungsgruppe. Gruppe deswegen, weil ein Gedanken auf dem anderen folgt und dann entsteht eine Gruppe oder eine Anhaftungshaufen, können wir auch sagen. Anhaftungsberg, Gebirge vielleicht sogar. Und dadurch entsteht der Eindruck, da ist doch was ganz Stabiles da. Ich bin doch, ich denke doch, da ist doch diese Festigkeit, diese Stabilität, die ist doch da, das braucht man doch niemand weismachen. Gleichzeitig, wenn wir unsere Gedanken einmal einen Augenblick anschauen, können wir sofort erkennen, dass sich jeder Gedanke augenblicklich wieder auflöst. Wir können gar nicht so schnell den nächsten Gedanken denken und schon löst sich's wieder auf, es löst sich auf, es löst sich auf. Das ist eine der großen Illusionen, der wir unterliegen, dass wir glauben, dass diese Anhaftungsgruppen oder Anhäufungsgruppen, dass das was Stabiles ist. Und verpassen dabei vollkommen, dass sich das die ganze Zeit auflöst. Auch der Macher können wir in der Meditation gut beobachten. Das ist einer der weiteren großen Identifikationsgruppen. Ich mache, also bin ich. Und zum Machen gibt es natürlich ständig was. Natürlich haben wir hier auch in der Metta-Vihara gewisse Aufgaben, die zu erledigen sind. Aber in der Meditation ist ja eigentlich nichts zu machen. Wir brauchen uns ja bloß hinzugeben, einfach einmal loszulassen vom Machen. Wir müssen doch den Atem nicht machen. Obwohl das teilweise so auf einmal so hochkommt. Wir wissen, dass der Atemprozess den ganzen Tag stattfindet. Und dann, wenn wir ihn einmal bewusst erleben wollen, auf einmal haben wir das Gefühl, ja, ich muss mich da jetzt drum kümmern, sonst funktioniert das nicht. Ich muss da sogar beim Atmen auch noch irgendwie was machen. Also natürlich auch so eine Tendenz, die wir alle vielleicht auch in der Meditation erkennen können. Oder dass wir eben gar nicht zum Atmen betrachten kommen, weil wir so viel Wichtigeres zu tun haben, jetzt endlich einmal Zeit haben, 3 Wochen oder über 3 Wochen Zeit haben, wirklich einmal all das zu bedenken, in Ruhe zu bedenken, was wir zu Hause nicht bedenken können, wo wir schon ein Leben lang darauf warten, dass wir das einmal bedenken können, wo wir jetzt denken, ja, jetzt ist der Moment da, jetzt werde ich es erkennen, jetzt findet ganz was Entscheidendes statt. Ich darf da von diesem Machen und von diesem Denken nicht loslassen. Letztendlich, was wirklich stattfindet, ist, mit jedem Gedanken vermitteln wir uns mehr oder weniger, ja, ich bin ja da. Oder mit jedem Machen, ja, ich bin ja da. Und mit jedem Denken auch, ja, ich bin ja auch wichtig. Weil wir auch alle glauben, unsere Gedanken sind ganz, ganz wichtig. Und wenn wir vielleicht einmal einen Gedanken verpassen, dann geht was Wichtiges verloren. Deswegen müssen wir ja alles bis zum Ende durchdenken, ja? Weil es könnte was ganz Wichtiges der Welt verloren gehen. Mal unsere Gedanken anzuschauen, sie vielleicht auch zu etikettieren, was da in unseren Gedanken ständig stattfindet, kann uns dabei unterstützen, das Denken einmal loszulassen. Weil wir werden sehr schnell erkennen, dass das immer wieder sehr ähnliche Gedanken sind, ähnliche Gedankenabläufe sind, Gedankenschleifen sind, Gedankenmuster sind. Ja. Und jeder von uns hat so seine Lieblingsmuster. Viele Menschen verweilen in der Vergangenheit, viele Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft, viele Menschen versuchen durch die Sorgen bezüglich der Zukunft, die Zukunft zu kontrollieren oder vielleicht schon zu gestalten oder so zu vorzubereiten, dass in der Zukunft ja nichts passieren kann. Viele Menschen springen von einem zum anderen in ihren Gedanken. Also so wie so ein wilder Affe, der von einem Baum zum anderen springt, wird auch manchmal, der Geist wird manchmal als Affengeist auch bezeichnet. Das ist vielleicht ein ganz guter Ausdruck auch. Es ist auch ein schönes Etikett. Viel Unsinn wird gedacht. Es ist auch ein tolles Etikett. Fantasieren natürlich in fantastische Welten abdriften, Fantasieren ist ein gutes Etikett. Planen, hoffen sind Etiketten, die wir gut verwenden können. Probleme wälzen. Probleme wälzen auch etwas, was wir alle total gern machen, was auch eine wunderbare Ich-Bestätigung ist, schau, was ich für ein Problem habe. An der Stelle muss ich wieder die Geschichte erzählen von zwei Mädchen, die ich einmal an einem Bahnsteig zufällig gehört habe. Sie waren direkt neben mir gestanden, ich habe mich nicht extra, es war halt die Situation, war so, und ich habe das Gespräch von den beiden jungen Mädchen mitbekommen. Und dann hat die eine erzählt, dass sie seit kurzer Zeit jetzt einen Freund hat. Und wow, die andere war natürlich gleich große Augen und irgendwie so neidisch auch ein bisschen. Und es ist wunderbar, dass sie diesen Freund jetzt hat. Es gibt nur ein Problem. Der Freund spricht mit ihr nicht über seine Probleme. Also ein erster ganz interessanter Ausspruch. Worauf dann die andere Freundin gesagt hat, ja, du hast es gut, du hast wenigstens ein Problem. Ich fand es so cool. Also, schau mich an, ich habe kein Problem. Wer bin ich? Ich bin so wertlos, ich bin so unattraktiv, niemand will mich. Ich habe kein Problem, so wie Bob Marley, no woman, no cry. Ja, auch interessant zu erkennen, wie wir alle die Tendenz haben, dass wir sehr, sehr gern Probleme wälzen und Probleme lösen. Und ja, in therapeutischen Settings ist das vielleicht manchmal auch ganz angebracht. Aber wenn wir jetzt einmal die Erlaubnis bekommen, unsere Gedanken mal loszulassen, unser Machen loszulassen, kann es hilfreich sein, einmal zu sehen, was denke ich denn da die ganze Zeit. Also mit dem Etikettieren und dann wieder einfach die Übung ist, das Erkennen, Etikettieren und den Geist wieder auf das Atmen ausrichten. Immer wieder, nicht so viel denken, mehr leben. Wir versuchen alle, uns das Leben zu erdenken und dadurch wird es natürlich nie wirklich erfüllend. Wie kann ein Leben erfüllend sein, das wir versuchen, uns zu erdenken? Also wir müssen mal anfangen, das Leben zu erleben. Das Denken hat in bestimmten Bereichen hat es schon seine Wichtigkeit und seine Berechtigung auch. Aber hier haben wir mal die Möglichkeit, auch mal ein bisschen eine andere Welt kennenlernen zu dürfen. Ja, der Buddha hat diese fünf Gruppen des Anhaftens, auch das Anhaften an unseren Emotionen, an unseren schwierigen Emotionen, oft noch mehr wie an den guten Emotionen, ist auch interessant, dass wir da die Tendenz haben, dass wir auch eher noch festhalten an all den schwierigen Emotionen, die in unserem Leben da sind. Natürlich alles einsortieren, das, wo auch die Meinungen und Ansichten natürlich auch reinkommen. Auch dieses, ja, das ist das, das ist das, das ist das, das gehört dahin, das ist so und das ist so. Und da auch wieder ganz ein schönes Wort, Meinungen. Das drückt auch wieder das aus, was stattfindet. Ich mache das zu meinem, das ist meine Meinung. Und wenn jemand eine ähnliche Meinung hat oder die gleiche Meinung hat, sehr sympathischer Mensch, der weiß, wo es lang geht, der blickt durch und, ja, und so weiter. Jemand, der anderer Meinung ist, schwieriger Mensch, weiß nicht, ob der so kapiert hat, um was es wirklich geht. Ich weiß nicht, ob ich mit dem unbedingt zusammen sein muss. Ja, so in der Art. Ich übertreibe es ein bisschen, wobei manchmal ist es vielleicht tatsächlich so und wir erkennen uns durchaus wieder. Ja, und dann diese Sinnessucht und das ja, Sinnesbegierde, Sinnessucht, das kann man auch in einem Meditationskurs total gut erleben, wie wir uns schwer tun, uns einmal eben in die Ruhe reinzubegeben, wie ständig auch so eine Tendenz da ist, ich muss was hören, ich möchte was schmecken, riechen, ja, was Tolles sehen. Ja. Und natürlich an so einem Platz gibt es ja auch viele tolle Dinge zu sehen, also ist gar keine Frage. Aber da eben auch einmal ein bisschen loslassen. Und dann natürlich als Hauptgruppe unser ständiges Machen, da dieses willentliche Tun, das Pali-Wort dafür ist Sankaras, ja, dieses Gestaltungen, dieses, ja, irgendwas muss geschehen, irgendwas muss passieren, irgendwas muss zusammengebraut werden. Also im Endeffekt der Prozess, wo wir uns eigentlich immer wieder zusammenbasteln, zusammenbrauen, wo wir dieses Ich-Gebäude immer wieder neu aufbauen. Und ich finde diesen Begriff auch Zusammenbrauungen für Sankaras, finde ich eigentlich sehr, sehr geeignet. Das ist tatsächlich so eine Art Zusammenbrauen, Zusammenbasteln, bauen. Unser Ich-Gebäude. Und jetzt vielleicht ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt weiter untersuchen, was passiert denn da eigentlich, wenn wir tatsächlich dieses Ich-Gebäude zusammenbauen, wenn wir da anhaften. Was ist denn so dramatisch an diesem Anhaften und an dieser Ich-Bezogenheit? Was passiert denn da? Das Erste, was passiert beim Anhaften, ist, dass wir versuchen, stabil zu machen. Und wir wissen alle, dass das Leben fließt. Es gibt nichts zum Stabil machen. Das Leben ist ständige Veränderung, ob es uns passt oder nicht. Es ist eine der tiefen Einsichten, die wir in der Meditation oder auf dem spirituellen Weg bekommen können, auf dem Einsichtspfad bekommen können. Dieses Entstehen und Vergehen, Entstehen und Vergehen, ständige Veränderung, ständige Veränderung. Nicht nur Veränderung oder Vergänglichkeit in Bezug, ja, mein Leben ist jetzt mit 70 Jahren schon sehr, sehr vergänglich geworden oder dieses Jahr ist jetzt, wir sind schon jetzt im Juni, ist fast schon die Hälfte vom Jahr, ist schon wieder vorbei, da die Vergänglichkeit zu erkennen. Oder jetzt auch so an einem Tag wie heute die Vergänglichkeit zu erkennen oder so einen Kurs wie jetzt, sind wir jetzt auch schon nicht mehr am Anfang, sondern die ersten Tage sind schon vergangen. Vielleicht auf der einen Seite ja gut, dass schon ein paar Tage vergangen sind, 23 Tage, wow. Aber wir werden feststellen, nach den 23 Tagen, die Zeit, die ist so schnell vergangen. Das ist so schnell vorbei. Jetzt denkt man noch 23 Tage, das ist so ein Zeitraum, das habe ich noch nie gemacht, so lange in einem Kurs zu sein, wow, wie soll ich das schaffen? Und zack, bumm, sind die 23 Tage vorbei. Genau wie unser Leben, da wo man auch denkt, Mensch, so viel ist noch zu tun, so viel steht noch bevor. Und dann auf einmal stellt man fest, ja, 70 Jahre, hey, Großteil von meinem Leben ist ja sicher schon hinter mir. Also das ist ja, man 140 Jahre wäre ich sicher nicht, also so, dass ich sagen könnte, die Hälfte von meinem Leben ist jetzt hinter mir. Naja, wenn man 80 wird, dann sind es 7/8. Das war ich nicht noch erinnern kann aus dem Bruchrechnen. 90 Jahre ist schwieriger. Wie viel ist das da? Da könnte man jetzt auch ausrechnen, aber auf alle Fälle ein Großteil vom Leben ist schon vorbei. Und bei einigen von uns ist es so. Bei einigen, da ist vielleicht noch ein Großteil, liegt noch vor uns, aber ja. Aber was in der Meditation stattfinden kann, dass man nicht nur so ein allgemeines Verständnis haben, alles ist vergänglich, ja, ich bin auch vergänglich, weiß ich und so weiter. Der Tag ist auch schon wieder teilweise vergangen. Sondern in der Meditation mal mitzubekommen, dass jeder Augenblick vergeht. Das ist ein Riesenunterschied nochmal. Wirklich zu erleben, es löst sich die ganze Zeit auf. Es löst sich die ganze Zeit auf. Und wenn man das einmal wirklich in der Tiefe erlebt, kann totaler Schrecken hochkommen. Ja? Weil es bedeutet ja, ich löse mich ja die ganze Zeit auf. Mich gibt es ja in der Art, wie ich bis jetzt gedacht habe, gibt es ja gar nicht. Es ist ja ein ständiges Auflösen, ein ständiges Verändern, ein ständiges Fließen, ja, das da stattfindet. Und ich bin dabei, damit beschäftigt, mich immer wieder neu zusammenzubauen, immer wieder neu zurückzuholen, immer wieder neu stabil zu machen, immer wieder neu, ja, zusammenzubauen, zusammenzuflicken. Ja. Und das, wenn man mal in der Tiefe erkennt, ist natürlich erschreckend. Da kann schon dann auch so eine Reaktion hochkommen, okay, ja, ist gut, der Kurs und die Lehre vom Buddha ist interessant, aber so genau wollte ich es jetzt auch nicht wissen. Ja, gleichzeitig, wenn wir diesem Erkennen, diesen Tatsachen ausweichen, dass zum Beispiel alles vergänglich ist, tun wir uns auch keinen Gefallen. Ja. Es hilft ja nichts, wenn wir jetzt halt wieder in den Unwissenheitstrieb einsteigen. Es hilft uns ja nichts. Deswegen vergeht ja trotzdem alles. Deswegen lösen wir uns ja trotzdem die ganze Zeit auf. Deswegen, vielleicht umso mehr sind wir damit beschäftigt, dieses, was sich auflöst, ständig aufrechtzuerhalten und fest zu machen, stabil machen zu wollen. Und das ist genau das, was ja so viel Dukkha verursacht. Ja. Was jeden Moment, den wir stabil machen wollen, jeden Moment, wo wir anhaften wollen, wo wir eben Sicherheit schaffen wollen, ist ein Moment, wo wir Dukkha schaffen. Ja? Sofort, wenn etwas im Fließen ist und wir wollen es festhalten, sofort entsteht ja Spannung. Ja? Es ist etwas, was fließt und wir sind dagegen. Es soll nicht fließen, mag ich nicht haben. Vergänglichkeit passt mir nicht. Ja? Die meisten Menschen haben diese Einstellung, Vergänglichkeit passt mir nicht. Bei manchen Dingen passt es uns vielleicht schon, wenn sie vergehen, aber bei vielen Dingen passt es uns nicht. Trinken, ja. Dieses Erkennen der Vergänglichkeit ist ein erster großer Schritt in Richtung Freiheit. Und vielleicht auch in einen Anfang von einer neuen Lebensgestaltung, wo wir uns nimmer mit aller Macht darum bemühen, unser Ich-Gebäude stabil zu machen, festzumachen, abzusichern, sondern wo wir ganz einfach wissen, es ist vergänglich. Wir sind vergänglich. Wir lösen uns die ganze Zeit auf. Und nicht irgendetwas zu versuchen, wo ganz einfach nicht funktionieren kann. Also das ist ja eine tiefe Erkenntnis. Ich versuche da was, wo von Anfang an und immer zum Scheitern verurteilt ist. Indem ich versuche, mein Ich-Gebäude stabil zu machen, daran festzuhalten, daran anzuhaften, versuche ich etwas, was nicht möglich ist. Das ist eine total tiefe Erkenntnis und total befreiend. Also großer Schritt, wenn wir den machen. Zumindest einmal, dass wir das verstandesmäßig einmal verstehen und dadurch vielleicht erste Schritte Richtung Loslassen machen können. Darum ist der Schlüsselwort auch auf dem spirituellen Weg immer wieder dieses Loslassen, dieses Hergeben, dieses Mitfließen. Ein anderer wichtiger Aspekt, der stattfindet, dass wir durch dieses Festhalten nicht nur verdichten und Spannung erzeugen, gegen die Vergänglichkeit anarbeiten, sondern dass wir durch dieses Ich-Gebäude machen uns auch abtrennen. Also dass auch Separierung entsteht. Hier bin ich und da draußen ist der Rest der Welt. In dieser Haltung leben die meisten Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, diese Haltung haben wir auch. Hier bin ich und da draußen ist die Welt. Und natürlich ist diese Haltung sofort gefolgt von einem gewissen Mangel. Wir sind nicht mehr ganz, wir sind nicht mehr heil, wir sind nicht mehr vollkommen, sondern wir sind separiert, wir sind abgetrennt, wir sind fragmentiert. Und dadurch ist natürlich Dukkha da. Und das spüren wir auch. Dieser Mangelzustand, dieses Nicht-Ganz-Sein, Nicht-Vollkommen-Sein, Nicht-Heil-Sein. Auch eine wichtige Erkenntnis. Das ist Dukkha. Das ist Dukkha, sich nicht mehr heil zu sein, nicht mehr vollkommen sein, verdichtet zu sein. Das ist ein wichtiges Erkennen von Dukkha. Und dann ist ein weiterer Schritt, der ganz, ganz wichtig ist zu erkennen, wie gehen wir mit dem Dukkha um? Wie gehen wir mit Dukkha um? Wie gehen wir mit dem, was wir da selber die ganze Zeit fabrizieren, mit dieser Verdichtung, mit dieser Separierung, mit dieser Abkapselung, mit diesem sich selber eigentlich in eine Art Gefängnis rein manövrieren, wie gehen wir damit um? Ja, wir wollen es natürlich loshaben. Wir wollen es natürlich beseitigen. Es fühlt sich ja nicht gut an. Es fühlt sich ja nicht gut an, diese Enge, dieses Verdichte, dieses schwere Gefühl, dieses Abgetrenntsein, so dieses Einsamkeitsgefühl, dieses, ja, ich bin allein auf der Welt. Das fühlt sich ja nicht gut an. Und dann versuchen wir, dem entgegenzuarbeiten. Und wie versuchen wir, zum Beispiel dem Mangel entgegenzuwirken? Indem wir möglichst viel konsumieren. Indem wir uns möglichst viel versuchen einzuverleiben. Möglichst viel versuchen, zu mein, mir und mich zu machen. So dieses Ich-Gebäude so viel einzuverleiben, sodass es sich dann doch wieder ausdehnen kann und dann doch wieder irgendwann ganz werden kann und heil werden kann. Aber das ist nicht der Weg, der zum Erfolg führt, dieses alles sich einverleiben, weil sich ja alles die ganze Zeit wieder auflöst. Also der Weg, der uns tatsächlich zum Glück führt, zum Heilwerden führt, ist natürlich dieses Ich-Gebäude immer wieder loszulassen und immer wieder aufzulösen. Ganz, ganz wichtiger Verständnisschritt, den wir da in Bezug auf Dukkha auch machen können. Andere Herangehensweise, die wir haben, ist nicht nur zu konsumieren, sondern wir versuchen alle natürlich Dukkha auszuweichen. Wir wollen Dukkha nicht haben. Dukkha ist das Letzte, was ich in meinem Leben gebrauchen kann und ich versuche jetzt Dukkha mit aller Gewalt aus meinem Leben zu verbannen. Und da haben wir verschiedene Strategien entwickelt, die alle darauf ausgerichtet sind, ich will es nicht haben. Ja. Zum Beispiel dieses ständige Reagieren, ja, wo wir auch erkennen können, anhand von dem Wort schon, was da passiert. Reagieren, ich muss was machen. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Ich muss was unternehmen. Reagieren. Ja. Oder es kann nicht so bleiben, wie es ist. Ich muss das korrigieren. Ja. Es ist interessant, dass diese Worte auch genau das ausdrücken, was da stattfindet. Dieses Gieren, dieses anders haben wollen. Ich muss stabil machen, ich muss es aus der Welt schaffen, ich muss das loswerden, ich mag das nicht haben, so wie es ist. Es ist nicht okay. Ja. Und diesen Zustand, den kennen wir ja alle total gut. Es ist nicht okay, so wie es ist. Ja. Es soll anders sein. Ja. Und da haben wir natürlich auch einige oder viele Möglichkeiten, wie wir das anders haben, gestalten können. Zum Beispiel, indem wir uns ablenken. Eine der bekanntesten Strategien, die wir anwenden, um Dukkha loszuwerden. Ja, wenn ich es nicht so genau anschaue, wenn ich es nicht so genau mitbekomme, dann wird es schon nicht da sein. Ja, so wie kleine Kinder. Wie kleine Kinder, von meiner Nichte, die hat einen Bub, und da kann ich es total gut beobachten. Wenn dem irgendwas nicht passt, dann tut er sofort die Hände so auf die Augen, gell? Er mag es nicht mitbekommen, er mag es nicht haben. Dann tut er die Hände auf die Augen. Er wird schon nicht da sein. Ja. Dann tut er die Hände wieder weg. Oh, es ist immer noch da. Genauso verhalten wir uns. Da ist kein Unterschied. Ja. Wenn wir die Hände so auf die Augen halten, er wird schon weggehen. Ja. Wenn ich es nur intensiv genug verdränge, ja. Wenn ich mich nur intensiv genug ablenke, ja. Dann wird schon irgendwann weg sein. Wir können uns noch so intensiv ablenken, wir können es noch so intensiv verdrängen. Auf die Art und Weise geht es nicht weg. Ja. Eine der weiteren sehr bekannten Strategien, die wir anwenden, ist, dass wir jemand anders dafür beschuldigen, das projizieren. Jemand anders ist schuld, dass ich so viel Dukkha habe. Ja. Und ja, da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Und wir haben alle, und mich da eingeschlossen, wir haben alle unsere Muster. Wir haben alle so unsere Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, wo immer wieder hochkommen, wo wir immer wieder, wenn es irgendwie ganz dicht wird, auf einmal kommt wieder die Geschichte hoch und wir steigern uns da rein und wenn der nur nicht wäre, dann wäre alles viel einfacher. Oder wenn die Situation anders wäre. Oder warum verhält sich der denn immer wieder so? Oder warum und warum? Ja. Jemand anders ist schuld. Ja. Und wenn man dann niemand anders findet, wobei man findet immer jemand, ja, dann sind es halt die da oben. Ja. Die da oben, die alles vermasseln. Die Politiker vor allem, ja, die natürlich auch nicht erleuchtet sind. Also das ist ziemlich offensichtlich. Die auch diesen Strategien unterworfen sind, auch diesen Tendenzen unterworfen sind. Das ist ja nicht nur das, was individuell stattfindet, sondern das, was ja im Großen und Ganzen auch stattfindet. Die versuchen natürlich auch durch möglichst viel Machen, diese Sache in Ordnung zu bringen. Aktionismus, ja. Stabil machen. Also bei jeder Wahl, die Wahlplakate, wir sind dafür die Garanten, dass es stabil bleibt. Ja, um Gottes Willen, wie kann man so eine Partei wählen, die darauf ausgerichtet ist, die Dinge stabil zu machen? Muss man sofort sagen, ja, total verblendet. Unwählbar. Alles ist vergänglich einmal. Wahlplakat, alles ist vergänglich. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Einfach werden. Die ÖDP hat einmal dieses Wahlplakat gehabt. Weniger ist mehr. Das sind, glaube ich, heute noch nicht über 1% kommen. Das ist ganz einfach nicht attraktiv. Weniger ist mehr. Mehr ist mehr. Gewinn, Maximierung, Konsumieren, mehr ist mehr. Je mehr, ich habe, je mehr ich bin, desto glücklicher werde ich sein, desto besser geht es mir, desto stabiler ist dieses Ich-Gebäude. Mehr, mehr, mehr. Gewinnmaximierung von vorn bis hinten. Das ist das Credo, das in der heutigen Zeit dermaßen absurd wird und dermaßen viel Leiden mit sich bringt, wo man sagt, ja, wann kapiert die Welt endlich, dass das der falsche Weg ist? Noch mehr konsumieren, noch mehr Angebot, noch mehr Gewinn, Gewinn, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wer? Wir als Großes, vielleicht als Land oder ich. Oder ich oder wir als eine Glaubensrichtung, die eben alles vereinnahmen soll. Und viele, viele Möglichkeiten mehr. Momentan können wir erkennen, wie viel Leid damit verbunden ist, mit diesen Strategien. Und natürlich auch in dem großen ganzen Geschehen ist natürlich auch immer jemand anders schuld, nie man selber. Das ist klar. Individuell und kollektiv passiert das Gleiche. All diese Strategien sind darauf ausgerichtet, ich mag das nicht haben. Gier, Mangel, Befriedigung, Konsumieren. Und Hass, Ablehnung, ich will es loshaben. Verdrängen ist, ich will es loshaben. Ablenken ist Flucht, ich will es loshaben. Projizieren ist, ich will es loshaben, ich will es nicht haben. Das ist der Versuch, letztendlich Druck mit anders haben wollen zu beseitigen. Hass, vielleicht am deutlichsten ausgedrückt, Hass mit Hass überwinden zu wollen, Widerstand mit Widerstand überwinden zu wollen, Ablehnung mit Ablehnung überwinden zu wollen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert weder auf der mentalen Ebene, noch funktioniert es auf der emotionalen Ebene, noch funktioniert es in der physikalischen Ebene. Ich gebe da immer gern dieses Anschauungsbeispiel. Druck, Ducker, Druck, Verdichtung. Haben wir gerade festmachen, Ich-Gebäude dicht machen. Und jetzt versuche ich, diesen Druck, diese Verdichtung, doch wegschieben wollen, doch nicht haben wollen, versuche ich, das aus der Welt zu schaffen. Und was geschieht? Noch mehr Druck. Druck mit Druck beseitigen zu wollen, ist noch mehr Druck in den Kessel bringen. Und momentan haben wir schon so viel Druck in der Welt, vielleicht auch in unserem Leben, wo man nur denken muss, wann hört man endlich auf Ducker? Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise an die Daseinsmerkmale. Wann hört man endlich auf die Vergänglichkeit, Anicca? Ja. Wann hört man mal auf die Vergänglichkeit und fängt an, mit dem Leben mitzufließen, jeden einzelnen Moment als kostbaren, einzigartigen Moment zu erleben? Ja, das ist ja auch die Botschaft der Vergänglichkeit. Jetzt sei doch einmal da und erlebe jeden Moment, einen Moment nach dem anderen. Der kommt nie wieder. Der ist einzigartig. Das ist ganz was Besonderes, was du gerade erlebst. Das ist eben auch die Botschaft der Vergänglichkeit. Und die Botschaft von Dukkha ist, jetzt schau mal genauer hin, du bist in die falsche Richtung unterwegs. Ja. Du bist in eine Richtung unterwegs, und das braucht man natürlich für unsere Reise, du bist in eine Richtung unterwegs, die dich nicht zum Ziel führen wird, die dich nur immer mehr bedrängen wird, die dir nur immer mehr Ducker, Leid verursachen wird. Schau doch hin, ich zeig's dir doch genau. Und das ist das Wunderbare eigentlich an Ducker. Das Ducker wird ja manchmal auch als der große Lehrer bezeichnet. Das Ducker uns darauf hinweist, Mensch, du bist in die falsche Richtung unterwegs. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den Dukkha uns da gibt. Und was machen wir? Natürlich, wir wollen davon nichts wissen. Wir wollen Dukkha. Und das Weitere, was passiert ist, dass Dukkha eben auch ein Hinweis darauf ist, dass die Möglichkeit da ist, dass Heilung stattfinden kann. Dukkha kommt hoch, Dukkha ist da und einmal nicht weglaufen, einmal nicht weghaben wollen, sondern Dukkha einmal Raum geben. Raum geben ist das Gegenteil von wegdrücken wollen. Aber es geht so gegen unsere Instinkte, dass es ganz, ganz schwer ist. Und wenn wir nicht das Grundverständnis dafür haben, dann wird es uns auch nicht gelingen. Dann werden wir in die alten Tendenzen reinrutschen, in unsere instinktgebundenen Tendenzen reinrutschen. Wir müssen das verstehen. Und Dukkha Raum zu geben, ist natürlich gehört Mut dazu, gehört Vertrauen dazu, gehört auch eine gewisse Übung dazu. Und gleichzeitig ist es natürlich dann auch etwas, was sehr, sehr heilsam ist. Und vielleicht ist es etwas, auf was Dukkha uns auch hinweisen möchte, nicht nur individuell, sondern auch kollektiv. Wir haben zu wenig Raum. Wir haben nicht nur innerlich in uns zu wenig Raum, sondern wir haben vielleicht in unserem Leben auch zu wenig Raum. Vielleicht haben wir unser Leben so gestaltet, dass kein Raum mehr da ist. Und das macht uns krank. Vielleicht haben wir unser Leben so gestaltet, dass keine Zeit mehr da ist. Und auch das macht uns krank. Das sind die Ursachen für Krankheit. Dieses ständige Gestresstsein, keinen Raum mehr für sich haben, ständig eingezwängt zu sein, ständig mit diesem Ich, meine und mir beschäftigt zu sein. Und Dukkha sagt uns, jetzt hör doch mal hin, schau doch mal hin, was du da machst. Du nimmst dir ja den ganzen Raum, du hast ja überhaupt keinen Raum mehr mit deiner Lebensgestaltung für dein Leben. Und insgesamt natürlich auch, alles wird verdichtet. Alles wird verdichtet in jeder Ortschaft, auch da, wo wir leben, Verdichtung. Es ist ja noch Bauland. Ja. Früher waren die Häuser auf Grundstücken gestanden, die 1400, 1500 Quadratmeter hatten. Das war relativ normal. Ja. Heute sind die Grundstücke 400 Quadratmeter, wenn überhaupt noch. Ja. Reihenhäuser, Städte, von Städten ganz zu schweigen. Verdichtung, Verdichtung, Verdichtung. Ja, es geht nicht anders. Wir sind so viele Menschen auf diesem Planeten. Es wird schon anders gehen, aber wir sind den falschen Strategien unterlegen. Keine Zeit mehr auch, ist auch sowas. Wir haben keine Zeit mehr. Ist auch natürlich Druck ohne Ende, keine Zeit mehr zu haben. Den Druck, den kennen wir alle, wo immer mehr Menschen in der heutigen Zeit im Burnout landen, weil sie ganz einfach diesen Druck nicht mehr aushalten. Keine Zeit mehr, keine Zeit mehr. Und dann schenkt uns Dukkha vielleicht in Form von einer Krankheit, in Form von einer Krise, schenkt uns Dukkha wieder Zeit. Das ist eigentlich, was geschieht. Manchmal sind Krankheiten, auch wenn wir sie nicht haben wollen, und es ist verständlich, dass wir sie nicht haben wollen, aber manchmal ist es vielleicht auch eine Art Heilung. Ramdas, wunderbarer spiritueller Lehrer in Amerika, der vor ein paar Jahren gestorben ist, war ein sehr charismatischer Lehrer und hatte am Ende von seinem Leben hatte er einen Schlaganfall und musste dann mit dem Schlaganfall irgendwie weiterleben. Und also er war so cool und hat gesagt, jetzt bin ich endlich frei, weil er immer auch so starke Identifikation mit diesem charismatischen Lehrer hatte. Und dieses charismatischer Lehrer zu sein, ist natürlich ein totaler Druck, ständig was bringen zu müssen, ständig irgendwie gute Gags zu bringen und irgendwie gut rüberzukommen und so. Und dann, wo er nicht mehr sprechen konnte, er hat es dann wieder einigermaßen gelernt, dann war das vorbei mit seinem charismatischen Lehrer und er war ganz einfach, konnte einfach so sein. Und er hat das irgendwie kapiert und verstanden und genossen auch. Und er hat gesagt, ich weiß, wirklich tiefgehender Satz, ich weiß, dass ich nicht mehr gesund werden kann, aber ich kann heil werden. Also er hat die Krankheit total angenommen, diesen Schlaganfall total angenommen. Und es gibt da Filme über ihn, über Ram Dass, wie er dann auch noch später konnte wieder einigermaßen sprechen. Und was er dann gesagt hat, das war natürlich immer das Tiefste vom Tiefen. Ja. Ja, manchmal braucht es eine Krise, manchmal braucht es eine Krankheit, manchmal braucht es einen totalen Druck, dass wir uns besinnen und wieder, um was geht es denn eigentlich im Leben? Ja. Ist es tatsächlich mein Lebensentwurf, dass ich keinen Raum mehr habe, dass ich keine Zeit mehr habe, dass wir als Gesellschaft, ist es als Gesellschaft eben so gedacht, dass wir keinen Raum mehr haben, dass wir keine Zeit mehr haben? Und dann werden neue Dinge erfunden, dass man endlich einmal wieder mehr Zeit hat. Künstliche Intelligenz. Wunderbare Erfindung. Künstliche Intelligenz. Ich habe vor kurzem mit jemand darüber gesprochen, über diese wunderbare Erfindung. Und der hat dann erzählt, dass sie für gewisse Projekte, in einem Arbeitskreis, da haben sie früher für gewisse Projekte, haben sie eine ganze Woche gebraucht, um dieses Projekt zu erarbeiten, dann sich zusammenzusetzen und dann das auszuarbeiten und das in eine entsprechende Form auch zu bringen, haben sie eine ganze Woche gebraucht. Jetzt mit der künstlichen Intelligenz schaffen sie das Gleiche, was sie früher eine Woche gebraucht haben, schaffen sie das teilweise in 2-3 Stunden. Ich konnte mir nicht verkneifen, zu sagen, ja, das ist ja super, dann habt ihr jetzt die ganze restliche Woche frei. Das wäre doch eigentlich das, was das Resultat von so einer Erfindung sein sollte. Natürlich nicht. Sondern man kann natürlich in der Woche viele von diesen 2-3 Stunden Dingen reinbauen, noch mehr schaffen, noch mehr erzeugen, noch mehr gestalten, ja. Noch aktiver sein. Ja. Sodass diese große Errungenschaft sich dann wieder zum Gegenteil umkehrt. Und uns das Leben noch schwerer macht, noch mehr Stress reinbringt. Und wenn wir da nicht aufpassen, es wird extrem werden mit der künstlichen Intelligenz. Die hat auch tolle Seiten, das muss man schon auch sagen. Aber wir sollten sehr aufpassen, wie wir damit umgehen, wie wir sie handhaben. War jetzt gerade auch ein scheinbar ganz ein wichtiger Beitrag vom Papst, der eine Enzyklopädie über sein erstes Jahr geschrieben hat, und ein wichtiger Bestandteil war scheinbar eben im Bereich der künstlichen Intelligenz, und er hat da sehr darauf hingewiesen, wir müssen da sehr aufpassen, dass vor allem die Ethik da nicht zu kurz kommt, sonst wird uns die künstliche Intelligenz, die wird uns um die Ohren fliegen. Die wird eine Dynamik entwickeln, wo wir noch gar keine Ahnung davon haben. Aber wie gesagt, es kommt nicht darauf an, künstliche Intelligenz ist nicht grundsätzlich falsch. Es kommt darauf an, was machen wir damit. Das Gleiche zum Beispiel mit Geld. Geld ist ja auch so ein Thema immer. Geld ist ja nichts Schlechtes, sondern was machen wir mit Geld? Ja. Wofür verwenden wir es? Wir können es immer für was Heilsames verwenden oder um unsere Gier oder unser Ich-Gebäude aufzubauen oder aufrechtzuerhalten. Also hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt in Bezug auf Dukkha: Raum geben, Raum schaffen, Zeit ermöglichen. Und das ist hier wirklich ein großes Geschenk, das wir haben. Dann ein anderer Aspekt, der mir gekommen ist: Wie ist unsere Haltung Dukkha gegenüber? Ja, ich mag dich nicht haben, verschwinde endlich. Ich habe gestern schon davon gesprochen, wie geht es uns, wenn man uns so begegnet? Du sollst nicht da sein. Ja, gut fühlt sich das nicht an. Und jetzt hier auch mal ein Experiment wagen. Dukkha, den großen Lehrmeister, das große Korrektiv, mal zu würdigen, mal wertzuschätzen, immer mal Anerkennung zu geben. Und da ist mir wirklich was Tolles jetzt eingefallen, heute früh war das, wo ich mir gedacht habe, das passt ja alles wieder so gut zusammen. Wir geben Dukkha Ausdruck in unserer kreativen Arbeit. Ja. Wir formen da was und versuchen, das eben darzustellen. Und das, was dann dargestellt wird, da würden wir gern mit euch am Samstag so zum Erdgöttinnenplatz gehen. Und da ist daneben, neben dem Erdgöttinnenplatz, ist auch ein schöner Bereich. Und ich würde den gern, ich muss das noch mit der Christine besprechen, ich würde den gern als Dukkha-Ort verwenden wollen. Als Ort, wo Dukkha Ausdruck bekommen kann und wo, merke gerade, wie mich das berührt, wo Dukkha endlich auch einmal gewürdigt werden kann. Dukkha, das nie Platz hat, das immer verschwinden muss, das immer verdrängt wird, immer in den dunklen Bereich abwandert. Und wenn es hochkommt, ich will mit dir nichts zu tun haben, verschwinde endlich wieder. Und auch ich auf dem spirituellen Weg, ertappe mich da selber oft dabei, dass wenn starkes Dukkha da ist, dann bin ich sofort damit beschäftigt, was habe ich da an spirituellen Werkzeugen, wie ich Dukkha möglichst schnell heilen kann. Also so ganz schnell, Vergebenspraxis, Mitgefühl, ja, Satipatthana, alles zack, zack, zack. Zack, 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 Dukkha muss jetzt weggeachtsamt werden oder was auch immer. Und eigentlich, was es bräuchte, und das ist mir die letzte Zeit immer mehr bewusst geworden, ist, es braucht Raum. Nicht so schnell wie möglich weg, sondern es braucht Raum. Also so sind gerade so tiefe Erkenntnisse, die da hochkommen und eben dann auch jetzt hier die Möglichkeit zu haben, dem Ausdruck zu verleihen, das in einer Gestalt zu geben und dann diese Gestalt an einen Ort zu geben, wo ein wertschätzender, ein würdevoller Ort auch da ist. Ein Ort in der Natur natürlich, die Natur, Mutter Erde, wo wir diese Gebilde auf die Erde stellen können, wo Mutter Erde da ist und die nimmt es ja auch auf, da haben wir ja auch schon davon gesprochen. Das ist eine der vielleicht schönsten Möglichkeiten, wie wir Dukkha heilen können. Ja. Gibt andere Möglichkeiten, aber die Zeit ist schon wieder fortgeschritten, wie wir auch noch mit Dukkha umgehen können. Vielleicht wird es auch noch Thema sein in dem Kurs. Wir werden über die Vergebenspraxis natürlich auch sprechen. Wir werden über Mitgefühl noch intensiver sprechen, haben wir gestern Abend schon Meditation dazu gemacht. Das sind alles Aspekte, wie wir Dukkha noch mehr anders begegnen können. Ja, wir können das jetzt noch mal ein bisschen nachwirken lassen.